Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Mein Gast Hubert Achleitner ist Musiker und seit neuestem auch Autor. Er ist im österreichischen Bad Gäusern geboren und ich sehe es schon, jetzt klingelt es bei vielen. Wahrscheinlich kennen Sie ihn nämlich als Hubert von Gäusern. Schönen guten Tag, ich grüße Sie, Herr. Wie soll ich jetzt eigentlich sagen? Von Gäusern, Achleitner?
Naja, wenn man sagt Herr, dann Achleitner, Hubert von Gäusern. Wenn man Herr dazu sagt, dann klingt das von Gäusern blöd. Aber auch guten Tag, hallo
allerseits. Guten Tag, hallo allerseits, genau. Ist diese Ortsangabe von Gäusern, ist das so eine Art von Ihnen Heimatliebe auszudrücken?
Ja, auch. Hat auch schon was Widerständiges, denn ich hatte nicht so das Gefühl vermittelt bekommen, als ich dort aufgewachsen bin und zur Schule ging, dass ich so richtig dazugehöre. Meine Eltern sind zugewandert, meine Großeltern waren Flüchtlinge aus dem Sudetenland und ich war jetzt schon integriert, aber man wusste irgendwie, wer zu den alten Geschlechtern gehört und wer nicht. Und hatte da auch meine Probleme dann, als ich meine Musik umzusetzen begann und andere Ansätze gezeigt habe. Da wurde ich ja heute, würde man sagen, eher gedisst für das, was ich gemacht habe. Und so war es dann schon so ein kleiner Racheakt, auch den Leuten zu zeigen, hey, das ist auch etwas, was aus diesem Ort kommt. Und es war auch ein bisschen... Damals hat es noch Jörg Haider gegeben, der aus demselben Ort kam. Und da wollte ich auch ein Zeichen setzen, dass es nicht nur Trotteln gibt, die aus diesem Ort kommen.
Also eine ganz besondere Art von Heimatliebe, der wir hier noch nachspüren werden, glaube ich. Vor 3 Tagen gerade ist ein neues Album von Hubert von Gäusern rausgekommen, Zeiten und Zeichen. Von Rap über österreichische Mundart bis zu... Jedenfalls für mich klang das so elektronisch verfremdete arabische Klänge. Eigentlich ganz viele Stile versammelt, politische, poetische, tanzbare Titel. Ich meine, gut festgelegt haben Sie sich eigentlich nie so richtig in Ihrem Stil. Gibt es einen Musikstil, den Sie noch nie ausprobiert haben? Irgendwas, was Sie noch nie probiert haben?
Da gibt es sicher noch viele, aber jetzt nichts, was ich gerne ausprobiert hätte. Aber noch.
Jazz? Haben Sie eigentlich Jazz gemacht?
Naja, Jazz. Wo hört Jazz auf und wo fängt er an? Ich glaube, dass es sehr viele jazzige Elemente immer wieder auftauchen in meinen Kompositionen. Ich mag auch Improvisation. Ja, ich mag es nur nicht, wenn es akademisch wird. Und da hatte ich schon das Gefühl, gerade beim Jazz ist dann ab den 80er Jahren ist der Jazz akademisch geworden, hatte mich nicht mehr wirklich interessiert. Aber es gibt natürlich ganz tolle Jazzplatten aus den Jahren davor und es gibt nach wie vor ganz tolle Jazzmusiker, die jetzt produzieren, aber wie Frank Zappa einmal gesagt hat, Jazz, es ist noch nicht tot, aber es riecht schon.
Das sagt jetzt Hubert von Gäusern hier im Gespräch. Ein Titel von Ihrer neuen Platte sticht, also meiner Meinung nach jedenfalls auch sehr heraus, Brauner Reiter. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Wenn deine Mutter dich jetzt so sähe, wird sie lächeln und ihr kühle, frische Luft zu fächeln. Und sie würde sagen, kein Grund zu klagen, der Krieg ist lange aus und du bist jetzt wieder zu Haus. Komm, zieh dir deine alten, schweren Lederstiefel aus.
Hubert von Gäusern war das, Brauner Reiter. Ich weiß gar nicht, ob sie jeder ihrer Fans erkannt hätte. Es klingt so martialisch, erinnert so ein ganz bisschen vielleicht sogar an Rammstein.
Ja, es ist eine düstere, schwere, abgründige Musik und ich wollte einfach diesen Sound haben für dieses Thema. Das hat für mich am besten gepasst. Natürlich hätte man es auch konterkarieren können und einen netten Streichquartett mit Liedgesang, Schubert ähnlich oder so. Aber na, ich wollte da schon, dass es was Wuchtiges hat.
Zeiten und Zeichen, wenn das Album schon so heißt, Zeiten und Zeichen, ist die braune Gefahr ein Zeichen der Zeit?
Ja, das ist ja was was nie weg war. Und es ist diese Art von Ängsten und von Lebensphilosophie, ich weiß nicht, ob man von Philosophie reden kann, weil Philosophie, wie der Name ja schon sagt, die Liebe zur Weisheit ist das ja nicht. Aber das gab's und gibt's immer. Das ist so wie ein Fluss, der nicht immer zutage tritt, aber es gibt ihn. Er fließt unter den Steinen und manchmal kommt er hoch, wenn's Unwetter gibt, dann kommt dieses Braune wieder an die Oberfläche. Jetzt, wenn ich mir anschaue, was über die letzten, zumindest in Österreich, über die letzten 5, vielleicht sind es auch schon mehr Jahre, an Enthemmung, was die Sprache anbelangt, passiert ist, so ist das, finde ich, das schon sehr, sehr bedenklich, dass man Dinge in den Mund nimmt, die man sich früher nicht getraut hat und wo man jetzt einfach durchkommt und auch als Politiker da wegkommt, wenn man so viel, finde ich, Bedenkliches von sich gibt.
Dieser Titel, da sind Sie sehr, sehr deutlich. Sie haben aber auch, es gibt mehrere Titel auf Ihrem Album, die sich mit Vergangenheit, mit Nationalsozialismus, nicht nur mit Neonazis, auch mit Nationalsozialismus auseinandersetzen. Freunde ist auch so ein Titel, der ganz anders, so eine ganz andere Musik in sich trägt. Da geht es bis hin zur Operette. Es behandelt ja auch ein Operettenthema. Ja. Es behandelt die Freundschaft zwischen dem Librettisten Fritz Löhner-Beder und Franz Leher. Franz Leher, der seinen Freund verraten hat.
Er hat ihn nicht verraten. Ich glaube nicht, dass er ihn verraten hat. Er hat ihm nicht geholfen. Und ich muss hier schon auch eine Lanze für Franz Leher brechen. Franz Leher war zum Zeitpunkt des Einmarsches, also 38, war er 68 Jahre alt. Es wurde ihm von Richard Tauber, seinem Lieblingstenor, für den er sehr viele Lieder geschrieben hat, nahegelegt, auszuwandern, abzuhauen. Lea hatte eine jüdische Frau. Es ist ihm gelungen, sie zu einer Ehrenarierin zu machen oder machen zu lassen. Mhm. Und er hat gesagt, wo soll ich hingehen? Ich kann keine andere Sprache als Deutsch und Ungarisch. Ich muss hier bleiben und werde versuchen, da durchzutauchen. Er ist ja nicht nur durchgetaucht, er hat sich ja auch instrumentalisieren lassen. Aber das kann man, darum gibt es diesen zentralen Satz, der wiederholt wird und auch im Echo drinnen ist, aber es werfe den ersten Stein, der oder die ohne Schwächen. Denn ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in der damaligen Situation, in seinem Alter, ob ich nicht auch in Deckung gegangen wäre.
Warum taucht sowas auf dann auf so einem Album von heute?
Weil es die Menschen, die damals gelebt haben, und denen wir jetzt zu Recht auch Vorwürfe machen, dass sie so und nicht anders gehandelt haben, die unterscheiden sich durch nichts von unserer Genetik. Wir sind, wenn die Situation jetzt noch weiter kippt, in derselben Gefahr, dass wir nicht aufstehen und sagen, nein, das wollen wir nicht, sondern einfach versuchen durchzutauchen und sie denken, das geht vorbei, aber es geht halt nicht immer so vorbei, wie wir es gern hätten. Und das sollten wir uns vergegenwärtigen. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir uns bewusst sind, dass es uns auch passieren kann, dass wir eigentlich, wenn wir unachtsam sind, in sowas hineingleiten können, bevor wir es checken.
Also diese Art von Aufgabe sehen Sie für sich auch noch, da weiter, immer weiter Aufmerksamkeit drauf zu lenken.
Naja, es ist jetzt eine Zeit, wo man schon, glaube ich, oder wo die Leute die Dinge bewusst wahrnehmen sollten, was sie sagen, was gerade abgeht, und da eine, zumindest sich selbst, eine Offenheit gegenüber haben sollten, wozu sie fähig wären, wenn es spitz über Kopf geht, wie wir so sagen in Österreich.
Hubert von Geusern, unser Gast hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Einen seiner größten Hits hören wir jetzt. Ich kann es nur hochdeutsch. Brennen tut's gut.
Aber es ist eigentlich nur dieser kleine Unterschied. Brenner tut's gut.
auf der Wiesen wachst und essen kann man es auch nicht, aber brennen das gut. Aber Herzen da mein Herzen und die Ruhe und in Kugelrutsch und wenn man dann so weiter Herzen brennt, da Hut.
Mein Gast Hubert von Geusern muss mir jetzt bei der Übersetzung seines Titels, den wir eben gerade gehört haben, helfen. Ich habe irgendwo gesehen, es geht um Wutbürger. Ich verstehe nämlich tatsächlich kein Wort.
Es geht um Wutbürger, weiß ich nicht. Ja, irgendwie steckt schon Wut drinnen. Oder Fassungslosigkeit auf jeden Fall, dass man Lebensmittel verheizt und für Brennstoff verwendet, anstatt den Hunger der Welt zu vermindern. Das ist diese Arroganz einer übersättigten Gesellschaft, die nie genug bekommen kann und sich dann vielleicht auch noch das Mäntelchen des ökologischen und, wie heißt das, renewable resources, also umhängt. Aber es ist einfach krank.
Was kommt denn da zuerst, der Text oder die Musik?
Es kommt bei mir fast immer die Musik zuerst.
Aber Sie haben den Inhalt dann schon im Kopf und denken, das passt dann da drauf.
Ich habe ein Thema und das kommt als Sound, als Musik, als Harmonie, als Rhythmus heraus. Und es ist manchmal auch gar nicht so klar, was das Thema ist. Es ist einfach so ein Lebensgefühl. Und dann erzählt mir eigentlich die Musik die Geschichte, die da drinnen steckt. Und ich übersetze sie dann in Worte.
Wenn man dann diese Musik, diese wirklich absolut tanzbare oder ja, lustige Musik hört, haben Sie da nicht manchmal Angst, dass da was verloren geht, dass das, was Sie transportieren wollen, gar nicht ankommt?
Nein, ich glaube, das Beste, was einem passieren kann, dass es den Leuten, wie wir sagen, einfährt, dass es ihnen ins System geht und dass es sie zum Tanzen bringt. Denn ich glaube, dass wir die Welt, wenn wir jetzt schon so ein Wort verwenden wie retten, es uns nur gelingen wird, wenn wir das auch im Tanzschritt machen. Und ja, man muss auch eine Freude am Retten haben. Sonst wird es irgendwie so, ja, sonst kriegt sowas Verbissenes und geht meistens auch schief.
Ich glaube, Sie haben keine Angst, irgendwie von politisch korrekter Seite irgendwie angezählt zu werden. Sondern die Gefahr, der setzen sich durchaus aus.
Ja, es passiert immer wieder mal. Ich bin nicht abgehärtet, muss ich sagen.
Nee?
Also das geht mir schon unter die Haut, wenn ich angeworfen werde. Aber ich denke eigentlich nicht drüber nach. Also ich denke sehr viel drüber nach und feile sehr genau und nehme die Texte und jedes Wort und jeden Beistrich ganz genau, weil ich möchte, dass es nachvollziehbar ist, was ich da singe und was ich sage. Und möchte da nicht Dinge hinauswerfen, wo ich mir denke, ist mir wurscht, ob sie es jetzt verstehen. Aber ich mag das auch nicht, wenn man den Menschen ganz genau vorgibt, was sie jetzt zu denken haben, was sie jetzt von irgendwas zu halten haben. Da muss schon auch Freiraum drinnen sein, dass sie sich selber finden und nicht nur mich drinnen finden.
Nicht nur Hubert von Geusern drin finden. Ich würde mal gerne wissen, wie fing das eigentlich mit der Musik bei Ihnen an? Sie sind 1953 geboren im Salzkammergut. Wir zeigen eine 2. Sie sind 1952
ein später 52er.
Ein später 52, okay. Im Salzkammergut eine musikalische Familie hinein? War
nein.
Da immer Musik?
Nein, nein. Unmusikalische Familie. Mein Großvater, mütterlicherseits, der hat Mandoline gespielt und hat ein bisschen Ziehharmonika gespielt. Aber er hat mir gezeigt, dass man aus einer Mundharmonika und aus einer Mandoline, dass man da was machen kann, was schön klingt, auch wenn er es nicht oft gemacht hat. Und da ist dann schon was passiert, eine Möglichkeit auch, die es da gibt.
Ja, da muss ja viel passiert sein, weil Sie waren doch in der Blaskapelle. Also Musik hat Sie ja irgendwie angemacht.
Ja, aber ich habe das habe ich alles selber verfolgt. Also ich wollte unbedingt in eine Kapelle rein. Ich wollte ein Instrument lernen und bin mit 12 Jahren bin ich herumgelaufen und gesagt, was muss ich tun? Und dann haben sie gesagt, da gehst du zu dem, der gibt dir ein Instrument und mit dem Instrument gehst du zu dem, der richtet dich ab, so hieß es.
Der richtet dich ab?
Ja.
Ach du meine Güte.
Und ja, ich habe das alles nicht hinterfragt. Inzwischen finde ich das schon alles sehr skurril. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte so ein strahlendes Instrument lernen, das laut ist auch und glitzert. Die haben es mir gesagt, du gehst zum Loserer Sepp, der wohnt dort und dort. Dann bin ich da hingegangen und ich kannte den nicht. Und dann kam so ein alter Mann, der war damals sicher schon 70 oder was und hatte einen Holzfuß und das war in der Dunkelheit und dann hinkte der mit mir durch einen halben Ort bis zu diesem riesengroßen Haus, das auch kaum beleuchtet war und geht dann hinein und sperrt dann so einen Schrank auf und gibt mir dann ein Flügelhorn Und ich kann mich noch erinnern, ich habe gesagt, hast du keine Trompeten? Nein, aber Flügelhorn, das passt auch. Und du kannst das ja einmal umtauschen auf eine Trompeten. Und dann kam ich da mit diesem Flügelhorn nach Hause. Ich glaube, ich hatte es nur 2 Wochen und dann konnte ich es gegen eine Trompete umtauschen. Aber ich habe mich so vor dem Mann gefürchtet. Der hat mir ja geholfen, meine Musik endlich zu finden. Ja.
In der Blaskapelle haben sie es dann aber auch nicht lange ausgehalten, weil irgendwie passten sie da dann doch nicht rein, ne?
Nein, da habe ich nicht wirklich reingepasst, aber ich habe da schon viel gelernt. Ich hatte meinen Trompetenlehrer an meiner Seite, der ein unglaublich hochmusikalischer und ganz weichherziger Mensch war. Der hat mich nie geschumpfen, wenn ich nicht geübt habe. Ich habe nie geübt. Ich bin kein Über. Ich bin
ein Macher einfach?
Ja, genau. Inzwischen habe ich das Üben gelernt. Ich habe das Üben gelernt, weil ich, wenn ich gemerkt habe, dass ich was spielen will, was ich nicht spielen kann, dann bin ich da dran geblieben. Aber wenn mir irgendeiner eine Etüde vorlegt und sagt, jetzt üb das mal, dass das richtig gut kommt, dann sehe ich das nicht ein.
Als Sie selber Bands gegründet haben, was war Ihre Musik?
Dann, als ich da rausflog und anfing, Gitarre zu spielen, da waren die ersten großen Vorbilder waren Blueser und mindestens gleich stark wichtig solche Leute wie Wolfgang Ambros und André Heller. Vor allem André Heller, der mit seiner Art Dialekt oder Umgangssprache zu singen und auch diese, ja, damals waren die Musikproduktionen sowieso viel zauberhafter und opulenter auch. Und experimenteller, muss man sagen, die Musik, die in den 70er Jahren entstanden ist, das, also sowas, das hat sich dann aufgehört mit den 80er und vor allem 90er Jahren ist es schon sehr, sehr einfach und glatt verkehrt geworden, also gerade was den Sound und die Produktionen anbelangt.
Glatt verkehrt, sagt hier einer im Gespräch, der aber doch immer Musiker geblieben ist. Hubert von Geusern ist hier unser Gast. Wir haben gerade eben so ein bisschen gehört, Sie haben geschwärmt von Musik und Sie haben dann gesagt, dann wurde es aber doch ganz anders. Sie sind aber in genau dieser Zeit, in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, Musiker geworden. Wann war das eigentlich, dass Sie diesen Berufswunsch Musiker hatten?
Den hatte ich immer schon, aber der Widerstand innerhalb der Familie war so groß, dass ich den nicht hätte durchziehen können, ohne mit den Leuten zu brechen. Das wollte ich nicht. Da muss ich 27 Jahre alt werden, 26, wo ich mir dann irgendwann gesagt habe, hey, eigentlich wolltest du das immer machen und du fühlst dich bei nichts wirklich wohl, was du bis jetzt gemacht hast.
Sie waren unter anderem mal Chemielaborant.
Ja, war ich, genau. Den Beruf habe ich gelernt, habe ich die Facharbeiterprüfung gemacht und habe dann auch ein paar Jahre gearbeitet in dem Beruf. Und dann bin ich drauf gekommen, dass meine große Liebe, die Musik, auf der Strecke geblieben ist, komplett, auch bewusst. Also ich hab mich da abgeschnitten davon. Wenn ich es nicht gescheit machen kann, dann mache ich es gar nicht. Und mit 26 habe ich mir gedacht, na, ich muss zumindest probieren. Ich muss das jetzt probieren. Hat dann eh noch gedauert. Also als ich 30 war, habe ich gesagt, jetzt bin ich Musiker. Jetzt will ich nicht mehr Musiker werden, sondern jetzt bin ich Musiker.
Der Weg dahin war ja doch auch ein ziemlich krummer eigentlich, ne? Sie waren ein paar Jahre in Südafrika, Sie waren ein paar Jahre in Kanada. Unter anderem haben Sie da Flamenco-Gitarre gelernt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Flamenco-Gitarre. Kanada hätte ich jetzt nach Spanien. Hätte ich gedacht, da fährt man nach Spanien, um Flamenco-Gitarre zu lernen.
Aber ja, das war immer hin und her. Ein Mann aus Toronto, der die große Liebe zur Flamenco-Musik in sich trug und auch viele Jahre in Spanien gelebt hat, das dort gelernt hat, dann wieder zurückgekommen ist, dann als Flamenco-Gitarrist auch aufgetreten ist und hat Stunden angeboten. Er hieß John, ich weiß nicht mehr wie den Nachnamen, aber sein Künstlername war Juan de Niagara, nach den Niagara-Fällen.
Wie sind Sie an den geraten? Wollten Sie Musik machen oder wollten Sie Flamenco-Gitarre in Kanada lernen?
Ich wollte Musik machen, habe auch Musik gemacht, habe ein paar Lehrer, immer nur eigentlich so ganz, ganz kurz und punktuell, aber ich bin ein Autodidakt, ich habe viel geübt, habe Bücher über Harmonielehre gelesen und habe stundenlang jeden Tag geübt und wenn ich so das Gefühl hatte, das weiß ich jetzt nicht, wie es geht, dann habe ich mir einen Lehrer gesucht und da war einmal in einem Musikgeschäft einen Aushang, dass jemand diese Flamenco-Stunden angeboten hat. Und man denkt, ja, als Gitarrist ist das sicher interessant. Und mal schauen, was ist das für eine Technik und wie funktioniert das?
Ich habe jetzt schon ein paar Länder aufgezählt. Sie waren außerdem noch auf den Philippinen, Sie waren in Tibet. Was waren das für Reisen? Mir fällt dazu das Wort Weltenbummler ein, eigentlich, weil ich glaube, Sie haben auch sich immer viel Zeit gelassen, haben dort lange gelebt zum Teil. Gab es da ein Ziel oder war das wirklich sich so über die Welt bummeln und Dinge mitnehmen, die es da gibt?
Ich war einfach neugierig. Mich hat es interessiert, wie es dort riecht, wie die Leute dort drauf sind und die Welt zu erfahren, wie sie ist und nicht nur, wie sie im Salzkammergut ist. Das hat mich fasziniert und das hat mich und trägt mich noch immer durch. Es passieren mir noch immer Reisen. Jetzt plane ich sie nicht mehr, sondern jetzt stoßen sie mir zu, dass irgendein Projekt auftaucht und dann muss ich nach Grönland. Und dann lande ich eben in Grönland. Aber früher bin ich einfach, habe ich mir gedacht, da möchte ich gerne mal hin. Ich wollte eigentlich immer zum Beispiel nach Südamerika, aber ich habe es nie geschafft. Ich war noch nie in Südamerika, ich war noch nie auf der Iberischen Halbinsel. Das sind alles so Sachen, obwohl ich Flamenco mal gespielt habe, wo ich noch nicht hingekommen bin. Also ich überlasse das schon auch dem Zufall und nicht nur der Planung, wo ich dann wirklich lande. Und ich bin ein Slow Traveler, also ich brauche einfach diese Zeit. Ich kann das nicht haben, so ein Wochenende irgendwo hin und ein paar Museen anschauen und ein paar Konzerte und wieder nach Hause.
Und welche Rolle spielt dabei die Musik oder spielte dabei die Musik? Also Sie sind ja mit Ihrer Musik aus dem Salzkammergut dahin. Was passiert dann da vor Ort, in Tibet beispielsweise?
Tibet war sicher ein Sonderfall, weil mich das Volk, das Land und auch das Schicksal dieses Volkes und dieses Landes sehr berührt hat, schon viele, viele Jahre. Durch 7 Jahre Tibet, dieses Buch, das Heinrich Harrer geschrieben hat, und durch diese 7-jährige Reise Heinrich Harrers mit Peter Aufschneider zusammen während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das habe ich alles mitbekommen und das habe ich alles, das war Teil meiner DNA. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, Tibet ist auch schon Teil von mir. Und als dann in einer Pause Alpinkatzen zu Ende gegangen.
Eine ihrer Bands.
Genau, und eigentlich am Höhepunkt des Erfolges aufgehört. Und dann war ich da in einem Hotel irgendwo in Saalbach, Hinterklemm. Und dann kam ein Fax rein. Damals war noch die Zeit der Faxe. Und da stand dann drauf, Tibet, ganz groß. Und ich denke, ja, weiß ich jetzt nicht, interessiert mich nicht. Aber ich reiße es ab und lege es irgendwo hin. Und eine Woche später stolper ich drüber und lese es durch und merke, aha, da ist eine tibetische Kultur-, Tanz-, Musiktruppe, die eine Tour spielt in Österreich. Und man wollte, dass ich da als Schirmherr fungiere. Da habe ich gesagt, wenn mein Name da draufsteht am Plakat, dann glauben die Leute, ich bin da.
Und erwarten ganz andere Musik.
Und erwarten mich vor allem. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich damit, ich moderiere das, wenn ihr mir das zutraut. Und dann bin ich 2 Wochen lang mit diesem Bus Tibetern, voller Tibeter, durch Österreich gefahren und hatte eine großartige Zeit, unglaubliche Menschen. Und das waren alles Tibeter, die bereits im Exil geboren sind, in Dharamsala, im Norden Indiens. Und sie haben mir erzählt, wie Tibet ist und wie, was dort abläuft und wie fürchterlich es ist. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hey, Jungs und Mädels, ihr wart noch nie dort. Ihr kennt das nur vom Hören sagen. Es ist sicher nicht so schlimm. Ich kann mir das nicht vorstellen, so wie ihr das erzählt. Na, es ist ganz schlimm, es ist ganz schlimm. Und als die Tour vorbei war, habe ich zu meiner tibetischen Freundin, die einen Schweizer Pass hat, die mich da eigentlich eingeführt hat in diese Truppe, gesagt, hey Zetten, pack die Koffer. Wir fliegen dahin, ich schaue mir das an. Und sie war mit 5 Jahren geflüchtet mit ihrem Vater und sie hatte Riesenangst, dass sie verhaftet wird. Und ich habe gesagt, hey, du hast einen Schweizer Pass, das können sie sich nicht erlauben. Inzwischen würde ich mich mehr fürchten, aber ich war und bin es teilweise noch immer sehr blauäugig, was Gefahren anbelangt. Weil, ja, wenn man sich das genau überlegt, dann braucht man eigentlich gar nicht außer Haus gehen. Aber dann sind wir zur chinesischen Botschaft und haben gesagt, hey, wir wollen dahin, brauchen ein Visum für Tibet. Dann haben die gleich gesagt, weil die mich kannten und zählten auch als ehemalige Dissidentin oder gab's irgendwas, nicht. Kommen wir da nicht rein. Wir dürften höchstens mit einer Reisegruppe. Ich gesagt, das machen wir nicht. Dann sind wir nach Kathmandu geflogen und sind mit gefälschten Visas dann über die Grenze. und das war spooky, weil wir hätten auffliegen können und dann hätte man richtig, wäre es richtig scheiße gewesen. Aber wir haben das bereist, das Land, 5 Wochen lang. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war viel, viel fürchterlicher als alle Schilderungen, die ich gehört habe. Also ich bin fassungslos über diesen Umgang, den China mit diesem Volk und mit diesem Land hat und dass die ganze Welt eigentlich da Ja und Amen dazu sagt.
Sie haben damals ja nicht nur die Politik quasi mitgebracht, sondern eben auch Musik und Musik gemacht dort. Sie haben hier in unserer Sendung auch noch mal ein Stück Musik mitgebracht, die eigentlich so ein bisschen erzählt von, ich sage jetzt das mal so ein bisschen platt, kultureller Befruchtung verschiedener Richtungen. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus und Sie erzählen uns danach, wie das zusammenging. Ausschnitt aus dem Hubert von Geusern-Album In Exil, also unter anderem entstanden eben beispielsweise auf der Reise durch Tibet. Wie haben Sie da zusammengewirkt mit den Musikern vor Ort?
In Tibet habe ich gar nichts aufgenommen, dort wäre es nicht möglich gewesen.
Da Sie haben ist, da Einflüsse ist
tibetische Kultur de facto verboten von den Chinesen. Gerade halt nicht, dass das Sprache schon verboten ist, aber ich habe mit tibetischen Exilmusikern zusammengearbeitet. Und als wir damals getourt sind und sie ihre Folklore und ihre Volkstänze und auch Ausschnitte aus tibetischen Opern vorgeführt haben, da war ich immer total berührt. Und am Ende des Tages, wenn der Vorhang gefallen war, dann haben sie sich alle umgezogen, raus aus diesen schönen, bunten tibetischen Trachten in Jeans und T-Shirts und haben zu Hindi-Popmusik getanzt in ihrer Freizeit. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hey, habt ihr nichts Tibetisches, wozu ihr, was jetzt eurem jetzigen Lebensgefühl entspricht? Na, so eine Musik gibt es nicht. Unsere Musik ist alles alt oder gar nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns tibetische Musik ins Hier und Jetzt transportieren mit dem Lebensgefühl, das ihr jetzt habt, wo ihr auch tanzen könnt dazu. Und das war dann ein 2-Jahres-Prozess, den wir teilweise in Nordindien, teilweise in Salzburg zu Ende gebracht haben, wo ein, finde ich, nach wie vor eine der großartigsten Alben, die ich je veröffentlicht habe, In Exil herausgekommen ist. 98, glaube ich, war das.
Sie haben sich auch in einem ganz anderen Feld jetzt ganz aktuell ausprobiert. Sie sind jahrzehntelang Musiker gewesen und jetzt haben Sie einen Roman geschrieben, aber unter Ihrem Namen Hubert Achleitner wieder. Warum das eigentlich mit dem anderen Namen? Wollten Sie die Kunst nicht vermischen?
Ich fand einfach, der Hubert von Geusern, das ist der Musiker, das ist der, der auf der Bühne steht, der in der Öffentlichkeit steht. Ein Schriftsteller ist eigentlich eher introvertierter. Es gibt wenige Schriftsteller, die gerne auf der Bühne stehen und öffentlich labern. Denn das geschriebene Wort, das formulierte Wort ist ihnen einfach näher. Und ich wollte das trennen vom Musiker. Und ein wichtiger Gedanke war auch, dass ich Angst hatte, dass wenn ich das Manuskript zu einem Verlag oder zu Verlagen schicke, dass die, wenn die meinen Namen lesen, das veröffentlichen würden, auch wenn sie an das Buch selber nicht glauben. Und dann habe ich mich entschieden, zumindest darauf zu bestehen, dass es unter meinem bürgerlichen Namen veröffentlicht wird. Ich meine, die Verbindung ist nicht so schwer herzustellen. Es ist ein Wermutstropfen dabei, an den habe ich früher nicht gedacht, dass ich als Hubert von Geusern einfach der Mann in der Öffentlichkeit war und als Hubert Achleitner, das ist einfach meine Privatsphäre. Und jetzt durch
ist
dieses
die in der
Buch ist die angekratzt. Aber das passt schon.
Flüchtig heißt der Roman und es geht um ein Paar, die 30 oder über 30 Jahre sogar zusammen sind und sich dann trennt, beziehungsweise die Frau verschwindet einfach, ist weg. Wir Leser gehen mit beiden Partnern so in ihre Sehnsüchte, in ihre Vergangenheit. Das ist so insgesamt eine Auseinandersetzung mit ganz unterschiedlichen Lebenswünschen, Lebensentwürfen. Jetzt haben wir ja vor der Musik von ihren vielen verschiedenen Lebensentwürfen und so Lebensstationen gehört. In diesem Roman geht es da um vieles Verpasste, die man nicht wahrgenommen hat, die man gerne wahrgenommen hätte. Beide haben sich so beschränkt. Wie kam dieses Thema so in Ihnen hoch, dass Sie darüber unbedingt einen Roman schreiben mussten?
Ich fand die Geschichte, die Grundkonstruktion, eine Frau geht raus aus der Tür und kommt nicht zurück. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung, bei niemandem. Das heißt, es könnte auch ein Verbrechen sein, aber einfach dieser Abgrund, der sich für die zurückgebliebenen aufteilt, da gibt es keine Brücke irgendwo hin. Das fand ich eine Spannung, die für eine Geschichte gut ist. Und dann hatte ich auch Angst, dass wenn ich das aus einer männlichen Figur herausschreibe, dass es zu sehr ich bin, dass ich von mir selber nicht loskomme und die Figur dann so ist, wie ich bin. Und ich wollte aber eine Figur, eine fiktive, nicht nur eine, viele fiktive Figuren erfinden, erdenken, zum Leben erwecken. Und da hatte ich dann schon diese Eingebung, ich schreibe es aus der Perspektive einer Frau, denn da kann mir das nicht passieren, dass ich mir denke, ich würde jetzt dieses oder jenes sagen oder machen, sondern bin ich gezwungen, darüber nachzudenken, was würde Maria machen. Ich kann aber nach der ganzen Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, sagen, natürlich nur schriftstellerisch, aber ich habe ja auch gelebt bis jetzt und hatte viele sehr enge Beziehungen zu Männern und Frauen bis jetzt und habe sie noch immer, dass der Unterschied fast null ist.
Oh, interessante, gewagte These.
Nein, das ist nicht gewagt. Es gibt natürlich einen Unterschied und der ist ganz wichtig und ganz schön. Aber jetzt von wie wir Dinge empfinden, wie sie uns berühren und das ist nicht so weit auseinander. Das ist, wir haben dieselbe DNA, wir haben, also das ist so eine Ausrede, wenn man sagt, ja, bei Frauen weiß man nicht, wie sie ticken oder Frauen sagen das wahrscheinlich von Männern auch. Und da macht man sich's einfach, denn ich glaube schon, am besten ist es, jemand anderen zu verstehen, wenn man sich denkt, wie wird's mir jetzt gehen, wenn jemand mir so gegenübertritt oder wenn jemandem so etwas widerfährt, wenn es mir widerfahren würde, wie würde es mir gehen? Und dann ist man eigentlich beim Du, egal ob das eine Frau ist oder ein Mann.
Der Roman von Hubert von Geusern unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner, Flüchtig. Ein Thema haben wir noch gar nicht besprochen, das Jodeln. Das Jodeln, was in Ihrer Musik ja eine ganz große Rolle spielt. Und weil wir eben gerade über den langen Text, über den Roman gesprochen haben, das Jodeln, was ist das eigentlich? Das ist ja überhaupt kein Text, das sind doch Laute. Mhm. Also wenn Sie das mal so gegeneinander, Text und Laute, was transportiert das Jodeln?
Naja, es ist Musik pur, kann man sagen. Und die menschliche Stimme vor allem in ihrer pursten Form, die nicht versucht, irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern nur über die Töne, die eine Geschichte oder die Geschichte beschwört. Und sie ist für jeden eine andere. Also es ist fast wie eine Instrumentalmusik auch. Ich wollte lange Zeit nur Instrumentalmusik machen. Ich habe mich lange Zeit gewehrt, zu singen und einen Text zu singen, weil ich immer fand, dass der Text das alles sehr eng macht. Inzwischen habe ich gelernt, die Texte so zu schreiben, dass dann noch genug Raum für Fantasie ist und Zwischentöne. Aber das Jodeln, das ist wirklich so eine, ja, noch ein Schritt zurück, noch archaischer als eine geschliffene und überlegte Sprache.
In welchem Moment kommt ein Jodeln in ein Lied?
Ja, da, wo die Worte nicht mehr reichen.
Also haben wir hier in dieser Stunde die Bandbreite von Hubert von Geusern abgetastet, vom Roman bis hin zum eben textlosen Musizieren, textlosen Jodeln. Dankeschön, Herr von Geusern, für das Gespräch hier.
Danke für die Einladung.
Mehr von der neuen Platte und von Hubert von Geusern hören Sie am Donnerstag in unserer Tonart am Vormittag.